Herzlich willkommen zum Datengarten Nummer 97 hier aus den Räumlichkeiten des Chaos Computer Club Berlin. Heute, da geht es um, im weitesten Sinne den Service, der zum Beispiel eurem Browser sagt, wenn ihr auf www.ccc.de geht, wo er eigentlich hin muss, was er da macht, also wo er den Request hinschicken muss und warum das alles irgendwie kaputt ist und wie man das Ganze besser machen kann, das erzählt uns heute Nils. Ein herzlich willkommen erstmal an Nils. Hallo.
Hi.
Nils ist von DSEC und DSEC macht sicheres DNS-Hosting und deshalb wünsche ich euch allen erstmal jetzt viel Spaß bei dem Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, wartet bitte, bis ich mit dem Mikrofon zu euch gekommen bin, damit die Fragen nachher auch im Stream und auf der Aufzeichnung eben zu hören sind. Gut, und jetzt geht's los. Viel Spaß mit DSEC von Nils.
Hi. Ja, wir fangen direkt an mit, was ist eigentlich DNS? Wie funktioniert's? Was ist DNSSEC? Ihr habt schon gehört, wenn ihr mit eurem Handy zum Beispiel auf www.berlin.ccc.de gehen möchtet, dann gibt es ein kleines Problem, kleine Herausforderung. Euer Handy kann Pakete nur an IP-Adressen schicken. Ihr kennt sicher das IP-Protokoll. Aber ihr habt ja einen Namen eingegeben. Also wie macht das Handy jetzt, wie wird das Paket an die richtige Adresse geschickt? Dafür, aber wir alle wissen, die IP-Adresse von www.berlin.ccc.de ist natürlich 195.54.164.87, ja, aber das Handy weiß das ja nicht. Also was tun wir? Dafür gibt es den DNS-Resolver. Der DNS-Resolver ist häufig von eurem Provider, eurem Internetzugangsprovider bereitgestellt, deswegen habe ich den hier mal in Pink mitgebracht. Der Beamer ist leider nicht so farbecht, aber ja, also das ist Pink, wie in eurem Provider. Und ja, den DNS-Resolver fragen wir, was ist eigentlich die IP-Adresse zu diesem Namen? Naja, und im besten Fall weiß der DNS-Resolver das schon und gibt euch einfach die Antwort. Die Frage ist, was passiert, wenn er es nicht weiß? Naja, auch das kein Problem. Es gibt ja den zuständigen DNS-Server für www.berlin.ccc.de. Also kann man da nachfragen, wie ist eigentlich die IP-Adresse? Und ja, hier kommt die Antwort, 195 und so weiter. Die geht zurück zum DNS-Resolver und von da aus geht die zurück auf euer Telefon. Und euer Telefon hat dann endlich die Nummer und kann den Request an den Server schicken, der zuständig ist. Und dann wisst ihr, wann ist der nächste Datengarten, was gibt es für einen coolen Vortrag. Genau. So. Also was ist jetzt das Domain Name System? Das Domain Name System ist also eine Art Telefonbuch. Man hat einen Namen, man will eine Nummer wissen, da kann man da nachgucken. An der Stelle endet die Analogie auch schon. Ja. Also viel mehr Analogie ist nicht. Es ist ein riesiges Netzwerk von Caches. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass zum Beispiel der DNS-Resolver im besten Fall die Antwort schon kennt. Das heißt, die ist da im Cache, da kann er sofort antworten, muss nicht erst woanders nachgucken. Und außerdem ist es als Baumstruktur organisiert. Was das genau bedeutet, kommen wir gleich zu. Ich habe ein bisschen gemogelt. Ich habe gesagt, naja, wir können nicht direkt mit berlin.ccc.de sprechen, weil wir die Nummer nicht wissen. Wie sprechen wir denn jetzt mit dem DNS-Resolver? Das geht ja auch über IP. Also von dem müssen wir irgendwie die Nummer wissen. Im Fall von dem DNS-Resolver ist es überhaupt kein Problem, weil ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ja, aber ich hab mal einen Screenshot mitgebracht. Also ihr geht in die Systemsteuerung und da in die Netzwerkeinstellungen. Und dann, also nicht vergessen, das DNS einzuschalten. Ja. Und also die Nummer kennt euer Endgerät schon. Ja. Im Falle von Handy wird die über Wege, die mir nicht bekannt sind, wie genau, übers Mobilfunknetz eurem Handy gesagt, hört zu, hier wird nachgeguckt. Wenn ihr zu Hause seid, dann habt ihr vielleicht einen Router und der Router sagt, hey, das ist deine IP-Adresse, das ist dein DNS-Resolver, viel Spaß. Also die Nummer von dem, die IP-Adresse vom DNS-Resolver ist einfach, die wird als bekannt vorausgesetzt und irgendwie wurde die da rein konfiguriert. Die zweite Sache, die ich ausgespart habe, ist, woher weiß denn eigentlich der DNS-Resolver, welcher der zuständige Nameserver ist? Auch das ist über IP. Auch da braucht man die IP-Adresse vom zuständigen Nameserver. Also wir wissen konzeptionell, wenn eine Anfrage kommt, zum Beispiel, wie ist die Adresse von berlin.ccc.de, wissen wir, wir wollen mit dem zuständigen Nameserver für www.berlin.ccc.de sprechen. Aber wir kennen die Adresse nicht. Na, was machen wir? Wir fragen nach beim zuständigen Nameserver für die Elternzone, berlin.ccc.de. Aber auch da kennen wir unter Umständen die Adresse nicht. Und so geht es weiter. Also dann gucken wir halt nach, wer ist zuständig für ccc.de und vielleicht wissen wir auch das nicht. Müssen wir wissen, wer ist zuständig für .de. Und wenn wir auch das nicht wissen, dann müssen wir wissen, wer ist zuständig für die Root-Zone. Und die Zuständigkeiten für die Root-Zone, die werden als bekannt vorausgesetzt. Ja, also hier können wir endlich anfangen, mal mit jemandem zu sprechen, mit jemandem zu kommunizieren und zu sagen, so hey, wer ist eigentlich zuständig für die DE-Zone? Naja, und dann schicken wir also zuerst, angenommen der Cache ist leer, dann schicken wir also zuerst eine Anfrage an den DNS-Root-Server, dann wissen wir, wer für die DE-Zone zuständig ist. Dann fragen wir danach, wer ist zuständig für ccc.de. Und naja, das Bild hier ist ein bisschen übertrieben. Ne? Also ich nehme an, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich nehme an, der CCC betreibt jetzt nicht mindestens 3 verschiedene DNS-Server für diese Adressen. Das wäre theoretisch möglich, aber aus meiner Sicht weitgehend sinnbefreit. Trotzdem, also jetzt um hier nicht das zu kompliziert zu machen, würde man also da bei den ganzen Servern nachfragen und dann am Ende würde man endlich wissen, wer ist denn der zuständige Nameserver für www.berlin.ccc.de und da könnte man dann nachfragen, so hey, wie ist eigentlich deine Adresse? Und jetzt ist die Adresse, hat es also endlich zum DNS-Resolver geschafft und dann gilt, was ich vorher gesagt habe, es wird also zurückgeschickt an das Endgerät. Genau, und dann kommen wir zur dritten Sache, die ich am Anfang so ein bisschen verschwiegen habe. Das ist alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist im Klartext, unverschlüsselt, nicht authentisiert. Also insgesamt eher anfällig für Angriffe. Gut, was machen wir da? Wie können wir wenigstens sicherstellen, dass wenn wir schon nicht verschlüsseln können, wie können wir wenigstens sicherstellen, dass die Information, die wir bekommen, die Information ist, die wir haben wollten? Wie können wir sicherstellen, dass unterwegs keine nicht autorisierte Person diese Information verändert hat? Ja, der zuständige Nameserver ist ja vielleicht weit weg. Das Paket geht über viele Nodes und weil DNS normalerweise mit UDP funktioniert, ist auch noch besonders einfach, da Mist mitzutreiben. Die Signaturen sind jetzt die zweite Stelle, wo diese Baumstruktur irgendwie wichtig wird. Die Baumstruktur ist deshalb wichtig, weil der DNS-Resolver erstmal standardmäßig nur der Wurzel vertraut. Ja, also wir kennen irgendwie einen öffentlichen Schlüssel von der Root-Zone und dem vertrauen wir standardmäßig. Also wenn ihr bei euch zu Hause einen DNSSEC-Aware-Resolver habt, dann hat er die Schlüssel von der Root-Zone irgendwie mit drin. Und wie benutzen wir das jetzt, um die Antwort von dem zuständigen Nameserver für www.berlin.ccc.de zu verifizieren? Naja, wir müssen die ganze Kette durchgehen. Ja? Also die Wurzel hilft uns, die Informationen aus der DE-Zone zu verifizieren. Das wiederum hilft uns, noch einen Schritt weiter runter zu gehen und dann noch einen Schritt und dann noch einen Schritt. Und am Ende können wir den Signaturen von www.berlin.ccc.de vertrauen. Und auf die Art und Weise können wir sicherstellen, dass wenn wir eine IP-Adresse von dem zuständigen Nameserver erhalten haben und die Signatur erhalten haben und die Signaturen verifizieren, dann können wir sicher sein, dass die Information, die wir haben wollten, eben auch von der richtigen Stelle kam und unterwegs nicht modifiziert wurde. Das bedeutet natürlich nicht, dass irgendwie jetzt geheim ist, welche Anfragen ihr ins DNS schickt. Genau. Und jetzt, wo wir sozusagen die Theorie so ein bisschen uns angeschaut haben, wird es Zeit, weiter zu gucken und mal zu besprechen, naja, wie ist denn jetzt so der Zustand der Benutzbarkeit und der Sicherheit des DNS-Systems in der Praxis? bevor wir DSEC gestartet haben, vor, ich weiß, 4 Jahren vielleicht, und noch eine ganze Weile danach, ehrlich gesagt, habe ich meine Zone so verwaltet. Das war, sagen wir, suboptimal. Also ein Problem, was man hier sieht, ist zum Beispiel bei der TTL. Das bedeutet, wenn jetzt ein DNS-Resolver diese Information, wenn die mal vorbeifliegt, warum auch immer, so lange wird die gespeichert und nicht nochmal weiter oben irgendwie abgeholt, um Sachen schneller zu machen. Da gibt es diese Liste, man kann irgendwie, der kleinste Wert war vielleicht 3600 oder so, manchmal war das im Weg. Dasselbe gilt für die Record Types. Das bedeutet, welche Art von Informationen kann ich hier eigentlich speichern? Ihr seht auch da das Dropdown in der untersten Zeile. Da kann man jetzt einen A-Record anlegen. A-Records sind für IP-Adressen. Manchmal gibt es fancy neue Record Types für coole neue Features. Die haben es dann normalerweise nicht in diese Art von Interface geschafft. Also das war bestenfalls nervig. So machen das Kollegen von mir heute noch, weil es einfach nicht viel Auswahl gibt, wie man so DNS-Informationen verwaltet. Nachdem wir DSEC dann gestartet haben, uns ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben wir diese Sache entdeckt. Es gibt Anbieter, die über den gleichen DNS-Dienst, über den gleichen DNS-Server, sollte ich sagen, verschiedene Kunden abwickeln. Man kann sich da Accounts machen und alle diese Informationen, die man da im DNS bereitstellt, werden über den gleichen Server abgewickelt. Das heißt, man macht hier was, was vielleicht am Anfang, als das DNS erfunden wurde, als der DNS-Server programmiert wurde, das war vielleicht nicht so gedacht, dass man die gleiche Server-Software mit der gleichen Datenbank auf mehrere Leute aufteilt, die sich gegenseitig nicht vertrauen. Wir haben gesehen, das kann unter Umständen ernsthafte Sicherheitsprobleme mit sich führen, wenn man das nicht ausreichend berücksichtigt. Im konkreten Fall hier waren wir in der Lage, wir haben es natürlich nicht gemacht, wir wären in der Lage gewesen, bei den betroffenen Providern für beliebige DNS-Zonen, die da gehostet wurden, einfach Let's Encrypt-Zertifikate auszustellen. Wir waren in der Lage, da unsere eigenen Records einzugeben, unsere eigenen IP-Adressen statt deren IP-Adressen zum Beispiel. Das ist so eine andere Sache. Es hat auch, diese ganze Sache hat auch irgendwie eine politische Dimension. Es gibt in den USA eine relativ große Firma, die unter anderem DNS-Hosting anbietet. Und die waren vor 2 Jahren vielleicht mit einer Entscheidung konfrontiert, wo sie abwägen mussten zwischen freier Meinungsäußerung und Abgrenzung von rechten Gedankengut. Und irgendwie hat sich diese Firma dann irgendwann entschieden zu sagen, ja, okay, wir wollen damit nichts zu tun haben. Diese Seite hat in unserem Dienst irgendwie nichts verloren. Und ich finde die Entscheidung im Ergebnis zwar richtig, auf der anderen Seite finde ich, dass es nicht unbedingt eine Firma sein sollte, die diese Entscheidung trifft. Auch das war Motivation für uns, DSEC voranzutreiben. Zu Beginn jedoch war unsere Hauptmotivation eigentlich das hier. Wir wollten dynamisches DNS für zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal benutzt habt. Also ihr könnt eurem Router zu Hause einen festen Namen zuweisen, obwohl ja euer Internetprovider euch normalerweise alle 24 Stunden beispielsweise eine neue IP-Adresse zuweist. Die Idee war, na, wenn ich die IP-Adresse nur schnell genug ins Domain-Name-System reinbekomme, dann kann ich meinen Internet-Router zu Hause immer unter dem gleichen Namen erreichen. Und damit bin ich in der Lage, zum Beispiel eine Webcam zu Hause anzusprechen oder einen Nextcloud oder was auch immer ihr zu Hause hosten wollt, weil ihr es lieber selber hostet. Diese Firma hat dann den Dienst irgendwann eingestellt. Sie beschreiben in dem Blogpost auch lange warum. Das fanden wir aber sehr schade. Deswegen haben wir also die Lücke gefüllt und haben seit 2015, behaupte ich jetzt einfach mal, wieder einen kostenlosen DynDNS-Dienst angeboten. So, also um den Abschnitt nochmal zusammenzufassen. Hier sind die Sachen, die aus meiner Sicht im DNS falsch sind. Erstens ist die Usability. Ja, also es gibt kaum DNS-Hoster, die irgendwie über eine programmierbare Schnittstelle Zugang anbieten zur Verwaltung der DNS-Informationen, die hinterlegt sind. Funktionen für die eigene Bequemlichkeit, wie zum Beispiel jetzt mal kurz alle IP-Adressen durch eine neue IP-Adresse austauschen, weil man seinen Server-Provider zum Beispiel gewechselt hat und umziehen möchte, habe ich noch nie gesehen. Das ist normalerweise eine Sache, wo man irgendwie da anruft und der Kerl am anderen Ende der Leitung irgendwelche SQL-Befehle nuschelt. Und was auch wirklich fehlt, ist einfach diese Flexibilität mit den Record Types und den TTLs. So viele Use Cases werden einfach können nicht realisiert werden, weil man nicht die technischen Mittel an der Hand hat bei, ich sag mal, althergebrachten DNS-Providern. Für die Sicherheit ist auf jeden Fall was fehlt, DNSSEC. Ihr erinnert euch an den wissenschaftlichen Artikel, den ich gerade gezeigt habe. Mit DNSSEC wäre es nicht passiert. Auch wenn der Programmierfehler trotzdem da gewesen wäre, es hätte trotzdem Probleme gegeben, aber DNSSEC hätte einen Großteil des Schadens verhindern können. Und organisatorisch fehlt aus europäischer Sicht jedenfalls auch eine ganze Menge. Und das ist ein europäisches Unternehmen, eine europäische Institution, die diese Sachen anbieten kann und eben nicht nur nach amerikanischem Recht Dinge entscheidet, sondern eben auch nach europäischem Recht. Das ist jedenfalls mir persönlich lieber als der Status quo. Und weil wir gerade dabei sind, es ist also auch schön, wenn man das auf Open-Source-Software basieren kann und dann auch die bestehenden Möglichkeiten nutzt und wirklich den kompletten Software-Stack Open-Source macht. Genau. Das ist so die Agenda für DSEC. Und das ist unser Ziel. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir langsam, aber sicher dabei sind, dieses Ziel zu erreichen. Wie gesagt, eine große Motivation für uns war dynamisches DNS. Damit haben wir angefangen. Und hier ist ein Screenshot von unserer Website. Die sieht heute noch so aus. Wir hoffen nicht mehr allzu lange. Aber ihr könnt jetzt sofort, wenn ihr möchtet, da auf die Website gehen und euch euren dynamischen DNS-Hostnamen registrieren und sofort benutzen. Bisschen komplizierter war die Sache mit dem Web-Frontend. Ich hatte ja schon Screenshots gezeigt von anderen Web-Frontends, die zeigten, wie wir es nicht machen wollen. Was ihr hier seht, ist so ein kleiner Screencast von einer Entwicklungsversion und ich muss zugeben, sie sieht vielleicht nur ein bisschen schöner aus. Sie sieht vor allem ziemlich unfertig aus, aber wir arbeiten dran. Und das Beste an dieser Webanwendung ist im Moment noch, dass sie genau die gleiche API benutzt, die wir auch öffentlich zur Verfügung stellen. Auch hier habe ich ein kleines Video gemacht. Ich hatte Angst vor einer Live-Demo. Auf dem Video könnt ihr jetzt zuerst mal sehen, wie man sich hier einen Account macht. Was man braucht, ist einen Benutzernamen und ein Passwort. Das war's. Ihr solltet Zugriff haben auf die E-Mail-Adresse, die euer Benutzername ist. Sonst kann es später Probleme geben, wenn ihr mal Support braucht oder das Passwort vergessen habt. Und im zweiten Schritt macht man dann den Login. Der Login ist im Prinzip nur eine Umwandlung von Benutzername, Passwort in einen Authentication-Token und mit dem Token kann man dann alle weiteren Sachen authentisieren, um dann zum Beispiel eine neue Domain anzulegen, eine neue Zone anzulegen oder in dieser Zone Records hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen und so weiter. Warum ist das cool? Also als allererstes, ich sage es nochmal, es ist wirklich einfach für jeden da. Ihr könnt das jetzt an eurem Rechner sofort ausführen. Es wird einfach funktionieren, ihr braucht euch nicht irgendwie groß anmelden oder irgendwie Geld zu bezahlen. Es ist einfach erstmal vorhanden. Wir versuchen, die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu halten. Ich gebe zu, dass das natürlich jetzt für konsolenbasierte RESTful APIs ein bisschen schwierig ist. Aber wir zielen ja sowieso nicht an den Endanwender, sondern wir zielen an Leute, die eine Ahnung von DNS haben und die irgendwie ihre Produkte auf DNS aufbauen wollen und die da coole Sachen mit DNS machen möchten. Mit dieser Schnittstelle, wenn ihr sie denn jetzt habt, wenn ihr sie benutzen könnt, mit dieser Schnittstelle kann man coole Sachen machen. Man kann zum Beispiel, das ist auf unserer Agenda, wir haben es noch nicht getan, man kann zum Beispiel sein TLS-Zertifikat nehmen und automatisch den Fingerprint berechnen und dann in einen TLSA-Record in seine DNS-Zone packen, was dann anderen Leuten ermöglicht, nach einem TLS-Verbindungsaufbau zu überprüfen, ob das TLS-Zertifikat, was für den Verbindungsaufbau benutzt wurde, auch tatsächlich denselben Fingerprint hat, wie er im DNS genannt wird. Da würde man sich vor illegitim ausgestellten TLS-Zertifikaten schützen. Wenn jemand anders, warum auch immer, in die Lage gekommen ist, so ein Fake-Zertifikat auszustellen, das mit euch nichts zu tun hat, dann würde es auf die Art und Weise auffallen, weil die Fingerprints eben nicht zusammenpassen. Die andere wichtige Sache ist, jetzt kommen wir zum zweiten Video. Das startet natürlich in der Mitte. Die andere Sache ist, dass wenn ihr hier eine Zone anlegt, Records anlegt, ist alles automatisch mit DNS-Sig signiert. Ihr müsst euch um fast nichts kümmern. Falls ihr dynamisches DNS benutzt, dann ist es unter der Endung ddyn.io. Dann müsst ihr euch tatsächlich um gar nichts kümmern, dann funktioniert DNS-Sig einfach. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt diese API mit eurer eigenen Domain benutzen. Dann müsst ihr euch ein bisschen darum kümmern, dass eure Domain auch tatsächlich unsere Nameserver als die zuständigen Nameserver angibt. Und dann müsst ihr euch so ein bisschen um den DNS-Sig-Setup kümmern. So, warum reite ich so auf dem DNS-Sig rum? Ich hatte ja schon gesagt, gut, es kann den einen oder anderen Angriff verhindern. Derzeit benutzen aber nur 4% aller Websites DNS-Sig. Auf der anderen Seite validieren aber 19% der Internetbenutzer die Signaturen. Das heißt, wenn wir es schaffen, mehr Websites auf DNS-Sig umzustellen, dann können wir, das Potenzial ist einfach sehr groß, Leuten hier zu helfen, weil sie sowieso schon validieren, das tut auch nicht weh. Und auf die Art und Weise, denke ich, haben wir einen relativ großen Hebel, hier einfach die Sicherheit zu relativ geringen Kosten zu erhöhen. Deswegen, wenn ihr unsere API benutzt, alles automatisch mit DNS-Sig validiert. Eine andere Sache, die wir machen, ist, wir versuchen, sensible Informationen nicht aus der Hand zu geben. Konkret bedeutet das, weil DNS ist Teil des Verbindungsaufbaus, wenn jemand auf eure Seite geht, da sind die Leute immer so, ja, das muss schnell gehen. Das darf nicht lange dauern, bis die DNS-Antwort da ist. Das geht alles noch obendrauf auf die 4 Megabyte JavaScript, die auf der Startseite irgendwie noch embedded sind. Deswegen haben wir jetzt in Kooperation einen Anycast-Netzwerk für unsere Frontend-Server. Das bedeutet, dass wir geben eine IP-Adresse von den zuständigen Nameserver raus, aber durch die Anycast-Magic, die jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, die passiert irgendwo im Border Gateway Protocol, würde ich sagen. Durch die Anycast-Magic landet die Anfrage des DNS-Resolvers an unseren zuständigen Nameserver immer bei dem Nameserver, der topologisch am nächsten ist. Das bedeutet, wenn ihr euch in den USA aufhaltet, dann wird es wahrscheinlich einer der beiden amerikanischen Server sein. Wenn ihr in Europa seid, habt ihr die Wahl zwischen vieren. In Südafrika, also mehr Server kosten mehr Geld. Aber ich habe auf der letzten Slide ist ein kleiner Spendenaufruf. Der Punkt hier ist eigentlich, die Schlüssel, die wir zum Signieren benutzen, die bleiben auf nur einem Server, der hier in Deutschland ist. Auf die Art und Weise wollen wir verhindern, dass in so einem riesigen Anycast-Netz, das wir sowieso nicht überblicken können, wir haben keine konkrete Idee, wo physisch dieser Server steht, wer dazu wirklich Zugang hat. Auf die Art und Weise wollen wir verhindern, dass das Schlüsselmaterial in die falschen Hände fällt. So, noch ein paar Worte zur Organisation von DSEC, zu unserem organisatorischen Status. Also erstens, wir sind aus Berlin. Also nicht persönlich aus Berlin, aber wir sind eine Berliner Organisation. Der komplette Source Code, alles, was wir benutzen, ist auf GitHub. Und wir sind gerade dabei, unsere Organisation zu formalisieren, einen Verein zu gründen, der, also Teil der Vereinsgründung ist natürlich, dass man einen Zweck formuliert. Das wird also sowas sein wie Verbesserung der Internetsicherheit durch cooles DNS-Hosting oder so ähnlich. Und der Verein wird dann eine Kooperation anstreben, die sich im Rahmen von eines irgendwie gearteten Sponsorings bewegt, was uns ermöglicht, diesen Dienst hoffentlich dauerhaft kostenfrei anzubieten, inklusive der Features, die ich gerade genannt habe, insbesondere inklusive des Anycast-Netzwerks. Wir versuchen auch, wo es geht, datensparsam zu sein. Ich bin gespannt, wie das, wie das sich verhalten wird mit den Nachrichten, die ich über Posteo lesen musste in letzter Zeit. Aber das lassen wir einfach auf uns zukommen und dann schauen wir, was passiert. So, jetzt gehen wir mal zurück zu der Liste, wo ich gesagt habe, so, das ist eigentlich, was mich stört am DNS aktuell. Und also schauen wir nochmal auf die Usability. Ich habe gesagt, wir brauchen einen API-Access, um irgendwie die Sache komfortabel zu machen, um neue Produkte auf dieser Basis bauen zu können, um neue coole Features verfügbar zu machen. Ich habe gesagt, wir brauchen Convenience Features. Ihr habt den Zustand des Web-Interfaces gesehen. Es ist noch nicht jetzt die Zeit zu sagen, okay, wir brauchen jetzt diese, Möglichkeiten auf zweiter Ebene. Wir sind immer noch bei den wirklich einfachen Sachen. Wie editiere ich einen Record? Wie mache ich das möglichst angenehm? Wie füge ich einen Record hinzu in meine Zone? Drittens, die Flexibilität in Record-Types und TTLs haben wir heute schon. Ihr habt die API gesehen, die akzeptiert fast alles. Auf der Sicherheitsseite, es geht hier natürlich nicht nur um DNSSEC. Andererseits ist DNSSEC sicher eines der wichtigsten Features. Das haben wir automatisch eingebaut in alle unsere Zonen. Und auf der organisatorischen Seite, spätestens wenn es einen gemeinnützigen Verein gibt, der als Ziel das verfolgt, was ich gerade gesagt habe, sind wir, denke ich, auch hier im grünen Bereich. Im letzten Abschnitt würde ich euch gerne zeigen, wie machen wir es eigentlich aus technischer Sicht. Unsere öffentlichen Schnittstellen sind im Wesentlichen zwei, nämlich HTTP und DNS. HTTP ist auf der Seite der Administratoren. Also wie pflege ich den Inhalt meiner Zone, wie aktualisiere ich Inhalte, diese Sachen. Die DNS-Schnittstelle auf der anderen Seite ist, wie der DNS-Resolver zu uns spricht. Deswegen ist die Art von Schnittstelle eigentlich nicht super besonders interessant, weil man im Alltag damit praktisch nichts zu tun hat. Hier ist unser pinker DNS-Resolver. Und der spricht dann mit NS1.2 zum Beispiel .dsec.io. Spannender ist die andere Seite. Hier haben wir das Web-Frontend als Zugangsmethode und die RESTful API. Das haben wir schon gesehen. Jetzt gucken wir mal in die Mitte rein und schauen, wie diese zwei Schnittstellen eigentlich miteinander funktionieren. Also was machen wir in der Mitte, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Was ich hier als dsec.io geschrieben habe, ist wirklich der Kern des Dienstes, der die Administration ermöglicht, der die Zonen signiert. Und deswegen habe ich hier die deutsche Fahne angebracht, um nochmal zu zeigen, das ist der Teil des Dienstes, der sich ausschließlich in Deutschland befindet und eben nicht global verteilt wird. So, wenn jetzt so ein, da steht HTTP, wenn also jetzt so ein Request kommt, wie wird der verarbeitet? Naja, als erstes trifft er natürlich unseren Frontend-Server und da wird dann erstmal entschieden, ist das was, was wir irgendwie dynamisch verarbeiten müssen oder ist es einfach nur jemand, der irgendwie die Style-Sheets für die Website herunterladen will? Im zweiten Fall ist es natürlich einfach, dann kriegt er die Datei geschickt, na ist okay. Im ersten Fall wird der Request weitergegeben an unseren API-Server. Unser API-Server ist mit Unterstützung von Django in Python programmiert und kümmert sich um das ganze Management, was man so braucht, wenn man mehrere User-Accounts auf dem gleichen Server haben will, wenn man irgendwie die Zugriffsrechte beachten muss, wenn man irgendwie dem Benutzer zeigen will, hier, schau mal, das sind deine Domains, wir brauchen da irgendwie eine nette Liste, die soll irgendwie als JSON da rauskommen. Das sind so die Sachen, die der API-Server macht. Dafür hat er natürlich eine Datenbank, wo alle wichtigen Informationen drinstehen. Sagen wir mal, der Request ist, leg eine neue Zone an, leg eine neue Domain an. Dann müssen wir auf jeden Fall mit dem Signing-Server sprechen. Der Signing-Server kümmert sich darum, dass eine Zone, die wir jetzt angelegt haben, inklusive der Informationen, die drin ist, erstens signiert wird und dann zweitens auf den Weg in die Öffentlichkeit gebracht wird. Wenn die Zone jetzt signiert ist, wie machen wir weiter? Wir schicken sie an den Master-DNS-Server. Der Master-DNS-Server heißt so, weil auf der rechten Seite, auf der öffentlichen Seite, die Slave-DNS-Server stehen, die eben global verteilt sind. Und jetzt sieht man hier nochmal den wichtigen Unterschied. Der Signing-Server kennt die kryptografischen Schlüssel und ist in der Lage, neue Signaturen zu erstellen. Die Signaturen schickt er dann an den Master-Server, von wo aus sie weiter verteilt werden. An der Stelle passiert der Bruch zwischen Schlüsselmaterial ist bekannt und Schlüsselmaterial ist unbekannt. Alles, was der Master-Server kennt, ist im Prinzip öffentliche Informationen. Ich weiß, die Leute haben es nicht gern, wenn sozusagen alle Informationen in ihrer DNS-Zone öffentlich sind. Man stellt sich das so vor, am besten ist es, wenn man den Namen des Requests schon kennt, auch die entsprechende Information bekommt. Allerdings ist es mit DNSSEC ein leidiges Thema und der Schaden, wenn man die Zone auflisten kann, ist nicht so immens groß. Und wir sprechen ja hier jetzt nicht von wirklich öffentlicher Information, auch wenn ich jetzt gerade das Wort öffentliche Information benutzt habe. Wir sprechen nicht von wirklich öffentlicher Information, sondern es ist einfach nur Information, die wir global auf unser Distributionsnetz verteilen. So. Ich möchte mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Das war DSEC. Und ich stehe jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung. Genau. Habt ihr
Fragen? Gut, ich sehe schon, da hinten haben wir auf jeden Fall eine Frage.
Technik ist, ich habe mich schon so schlecht gehört gerade, da dachte ich schon, das Mikro sei aus. Okay, erstmal an dich. Viel Spaß. Stell deine Frage.
Ja, und zwar, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn ich ganz konkret, bisher hatte ich ja, wenn ich zum Beispiel für Subdomains oder sowas, hatte ich ja bisher Mail.domainname und sowas in diesen Webinterface immer hinterlegt. Wie mache ich denn das jetzt dann konkret über die API?
Du würdest an die API einen Request schicken, ich nehme an, dass du deine Domain, deine Zone schon angelegt hast, dann würdest du der API einen Request schicken und sagen, bitte lege dieses neue Record Set an, Resource Record Set. Und da würdest du sagen, der Typ soll bitte ein A-Record sein, dann gibt es einen Parameter, den nennen wir Subname, das ist im Prinzip der Teil, der vor dem Zonennamen steht. Also ich mache mal als Beispiel, der Zonenname wäre ccc.de, dann würdest du sagen www.berlin Das wäre der Subname. Und dann würdest du noch den Inhalt und die TTL angeben.
Danke für den Talk. Bei dem dünn-DNS-Beispiel, da war, glaube ich, ein Screenshot von einer Fritzbox, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das ist richtig, ja.
Kann ich auch, wenn ich diese dünn-DNS-Funktionalität von DSEC benutzen will, das über die Fritzbox machen? Oder brauche ich da einen zweiten Rechner im Netz?
Nee, du kannst sie auf jeden Fall, also ich habe gesagt, wir machen alle diese tolle neue Schnittstelle, RESTful und was es noch so für Hipster-Wörter gibt, ja. Tatsächlich haben wir uns Mühe gegeben, die Schnittstelle, die von dünn.com, glaube ich, erfunden wurde, nachzuempfinden. Das heißt, man kann so die branchenübliche dünn-DNS-Client-Software benutzen, um seine IP-Adresse zu aktualisieren. Ja, also es geht mit deiner Fritzbox bestimmt. Ich weiß, dass wir eine Reihe von Benutzern haben, die Fritzboxen benutzen.
Gut, hier vorne noch eine Frage.
Ja, vielen Dank. Zu dem Anycast, was du genannt hast, betreibt ihr das selber oder ist das so ein externer Anbieter, wo ihr dann einfach nur sagt, okay, holt euch die Zone runter?
Ja, also das Anycast-Netzwerk ist eingekauft. Die DNS-Server, die darin laufen, werden allerdings von uns administriert.
Okay. Gut. Nur for the record, da es gerade eben Problem mit der Aufzeichnung gegeben zu sein. Ich glaube, es gab gerade Probleme mit der Aufzeichnung. Nee, also die Frage war eigentlich gerade eben nochmal.
Ich wollte eigentlich nur wissen zu dem Anycast-Netzwerk, wie das, genau, das kann man ja selber betreiben. Es gibt da so Anbieter, die da kann man einfach sagen, holt euch die Zone von meinem Master. Betreibt ihr das selber oder nicht?
Genau, die Antwort war, wir betreiben die DNS-Server selbst, das Anycast-Netz allerdings nicht.
Gut, haben wir das. Haben wir noch weitere Fragen? Also wenn es keine weiteren Fragen gibt, wie sieht es aus mit GraphQL?
GraphQL?
Na gut.
Nicht auf der Liste.
Macht ja nichts. Gut, dann danke erstmal an Nils. Das war der 97. Datengarten hier aus dem Chaos Computer Club Berlin. Euch danke ich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss!